Free FM. Ich wusste lange nicht, wie ich das Interview überhaupt einleiten soll. Ich habe mir gedacht, ich mache zuerst mal den Markus Lanz und fange freundlich an. Mir zugeschaltet ist Danger Dan. Wir sprechen heute über dein Album Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Schön, dass du dir Zeit genommen hast dafür.
Ach, wie schön. Ja, dann mache ich auch den Markus Lanz und antworte freundlich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Der Titelsong des Albums ist ja Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Der hat in letzter Zeit sehr polarisiert und dir in wenigen Wochen eine wahnsinnige Aufmerksamkeit verschafft. Wie geht's dir aktuell damit? Wie gehst du mit der Aufmerksamkeit und das Interesse an deiner Person um?
Also das ist ein zweischneidiges Schwert, sage ich ganz offen. Mir macht das nämlich total Spaß. Einerseits, ich freue mich total über die Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist so der Höhepunkt zumindest meiner medialen Präsenz in meiner doch schon langen Musikerkarriere. Und ich habe viele Jahre habe ich davon geträumt, dass ich überhaupt mal ein Radiointerview geben darf. Jetzt sind es gleich direkt mehrere und das freut mich total. Gleichzeitig ist das natürlich auch einfach so sehr aufregend, sehr viel und fällt auch zusammen einfach mit so mit meinem Alltag, den ich parallel dazu auch noch irgendwie hinkriegen will. Und jetzt habe ich hier Corona und die Schule ist nicht auf und ich will auch mit meiner Tochter spielen und so weiter. Und ich habe dann meine Promoter hassen mich, die Promotion-Agentur hasst mich, aber ich habe einfach dieses Lied rausgebracht und dann gesagt, nee, ich bin jetzt 10 Tage im Wald und baue eine Hütte und mache gar nichts. Und ihr könnt mich ab 21 Uhr abends anrufen, aber danach habe ich keine Zeit. Und auch das, jetzt gerade habe ich mir auch gesagt, nee, ich habe Donnerstag und Freitag rede ich mit der Presse und Sonntag bis Donnerstag rede ich nur mit meiner Tochter. Und das ziehe ich jetzt einfach gnadenlos durch, weil es sonst mit meinem Alltag gar nicht geht.
Natürlich bist du jetzt mitten in der Promophase und wer dich kennt, kennt natürlich auch deine Band Antilopengang. Da kann man ja auch von dir, oder kennt man von dir gesungene Hooks und Bridges. Man hätte vielleicht ahnen können, dass so ein Album kommt, aber wie kam es jetzt eigentlich zu der Idee, ein komplettes Album mit dem tragenden Instrument Klavier einzusingen? War vielleicht der Song auch Nudeln und Klopapier, der in der Corona-Zeit 2020 diese Corona-Situation beleuchtet, ausschlaggebend dafür?
Der war auf jeden Fall auch ausschlaggebend. Also ich bin froh, dass wir hier mal drüber sprechen können, weil wir hier so viel Redezeit haben, weil auch hier, um ganz ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel ist jetzt Legendenbildung und wie viel und wo ist jetzt und was stimmt jetzt wirklich? Weil ich habe eigentlich schon immer vorgehabt, Klavierlieder zu schreiben. Also ich habe mit 6 angefangen, Klavier zu spielen und dann immer kleine Liedchen gemacht und wahrscheinlich auch schon in der Grundschule davon geträumt, ich führe das mal auf oder so. Ich glaube, das Format Album hatte ich dann so noch nicht im Kopf. Und wer die Antilopengang verfolgt hat, weiß auch, dass ich bei Live-Konzerten immer gerne mein Klavier mitgebracht habe, mal einzelne Lieder gespielt habe und habe in den letzten 15 oder 20 Jahren immer wieder kleine Klavierliedchen ins Internet gestellt. Und ich glaube, ich hätte immer auch gerne ein Repertoire gehabt, um das mal aufzuführen. Ich hätte es aber nicht so gern geschrieben. Also ein Klavieralbum gemacht haben, das war mein Ziel, aber nicht eins zu machen, weil das Problem beim Klavierspielen ist, dass man das üben muss. Also da kann man sich nicht so drumherum schummeln. Das ist halt wirklich einfach Bodybuilding. Also deine Muskeln in den Fingern trainieren und irgendwie das Gehirn muss irgendwie automatisieren, was man macht, damit man dazu noch singen kann. Und das geht nur mit Routine. Und ich bin einfach ein furchtbar fauler Sack, der einfach keinen Bock hat, immer so viel zu üben. Und der erste Moment in den letzten Jahren zumindest, wo ich dann die Zeit hatte und auch nicht also keine Ablenkung es gab, nämlich die Kneipen waren zu, man hat so Kontaktbeschränkungen, ich konnte ganz viele Freunde, Freundinnen nicht treffen, meine Familie nicht besuchen. Das hat mir natürlich dabei geholfen, mich auf sowas zu konzentrieren, weil wenn ich wenn die Kneipen offen gewesen wären, sage ich ganz ehrlich, hätte ich das Album nicht geschrieben. Weil ich irgendwann nach dem dritten Lied, wenn es anstrengend wird, sich wieder eine was Neues auszudenken, wahrscheinlich einfach lieber mit meinem Kumpel Sacho einen saufen gegangen wäre.
Ich habe das vermutet, weil du mal im alten Interview gesagt hast, dass man als Künstler mehr Geld verdient und du dann auch aus der Geldnot heraus Kulturämter angeschrieben hast und dich als Comedian und für den Weihnachtsmarkt, glaube ich, beworben hast, da irgendwie so ein Kunststück aufzuführen, dass du vielleicht jetzt entdeckt hast, mit E-Musik lässt sich mehr Geld von der GEMA bekommen wie mit U-Musik, also E für.
Aber das Problem ist, das ist keine E-Musik leider. Das wird auch als U-Musik geführt. Also das ist eine Perspektivenfrage. Damals, das stimmt, habe ich mich bei so Weihnachtsmärkten beworben und behauptet, ich sei ein Künstler, der so Musikkabarett macht und hätte ein Weihnachtsprogramm und so. Und damit konnte man mehr Geld verdienen als Stifteverkäufer. Der war ich nämlich vorher, da habe ich am Weihnachtsmarkt 6 Wochen lang Stifte verkauft und das war schrecklich. Und gegenüber von diesem Stiftverkauf-Ding, von dieser Bude, war halt so eine Bühne und da saßen halt so Kleinkunst-Dudes und haben einfach an einem Tag mehr Geld verdient, als ich da in 6 Wochen, die ich von morgens bis abends in dieser Weihnachtsmarktbude saß. So. Wobei ich aber glaube, dass jetzt dieses Jahr zum Beispiel ist bei den Stifte-Online-Händlern zumindest besser läuft als bei den Kleinkunst-Dudes, die dann Streaming-Kleinkunst machen müssen. Also ich glaube, im Moment ist Stiftehandel das bessere Business, ja. Aber es ist ja auch, also keine Ahnung, man muss das auch nicht so businessmäßig immer beleuchten.
Also ich glaube auch nicht, dass du der Typ bist, der irgendwie seine Musik nach der Kohle
macht. Also ich liebe Geld, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich hasse auch Leute, die sagen, das sei eben nicht wichtig. Also wenn man mal kein Geld hatte, weiß man, wie wichtig Geld ist. So. Und Geld ist voll geil. Damit kann man geile Sachen machen. Und ich hätte gerne voll viel Geld. Ich hoffe, ich werde jetzt voll reich. Und dann kaufe ich mir nämlich als erstes ein Klavier. Ich habe nämlich gar keins. Und ich hätte gerne wenigstens ein Klavier, wenn ich schon ein Klavieralbum mache.
So einen richtigen Flügel. Hast du wahrscheinlich dir dann ausgesucht, so ein Steinway oder keine Ahnung,
was Steinway-Flügel werde ich mir nicht leisten können. Die kosten so viel wie, also das geht so bei 100.000 Euro los. So.
Oh, krass, ja.
Und,
aber ein richtiges Klavier wäre schon mal.
Ein Klavier wäre schon ganz geil. Muss ich.
Ja, okay. Ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man so, ich bin auch eigentlich gegen Schubladendenken, aber wenn man jetzt das Album in eine Schublade thematisch packen müsste, wie wäre das ungefähr einzuordnen?
Thematisch oder stilistisch?
Beides.
Naja, stilistisch, das war für uns auch schwierig, weil ich muss ja dann bei so bestimmten Plattformen, wenn ich das irgendwie in Streamingdienste hochlade oder so, auch angeben, was ist das für ein Genre. Und wir haben uns irgendwann auch so Singer-Songwriter geeinigt. Im weitesten Sinne ist das ja sowas wie Liedermacher. Und ich glaube, so Liedermacher-Zeug oder so, das trifft es wohl am besten. Und inhaltlich würde ich sagen, das sind eigentlich überwiegend Liebeslieder. Also ich glaube, das ist das zärtliche Album der Liebe.
Ich würde vielleicht noch Sozialkritik, Antifaschismus mit Liebeslieder oder in Liebeslieder, Ironie, manchmal zynisch, Beobachtung der aktuellen Politiklandschaft, Zeitgeist, Diagnostik würde ich so hinzufügen.
Ja, freut mich. Oder? Nehme ich alles. Ja, antifaschistische Liebeslieder sind das.
Ich will auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber im Song trotzdem ist die Hook ja zum Beispiel ein klassisches Liebeslied und wird dann, wenn man dir zuhört und man geht aus den Strophen raus, wird es ja eher so eine Näh-Näh-Näh-Hook. Wieso baut man ein Liebeslied so auf?
Ja, also ich glaube, das ist so ein klassischer Antilopen- und klassischer Danger-Dance-Song auch, wo man halt, das kennt man eigentlich vom Rap eher, dass so Rapper sagen, ich bin besser als du. Ich glaube, dieses Ich bin besser als du Thema beim Rap, also ich habe das und ich habe mehr davon als du, ich habe voll das geile Auto, ich habe ein Haus, bla bla bla, das kennt man aus dem Rap ganz gut und das haben wir mit Antilopen immer wieder umgedreht und gesagt, ich bin schlechter als du. Ein ganzes Album geschrieben, wo ich gesagt habe, ich bin der Aschenbecherjunge und ich kann gar nichts. Und fand das eigentlich auch immer ganz geil und das ist also jetzt, das schlägt eigentlich so in dieselbe Kerbe, nur mit einer anderen Auflösung. Also ich glaube, in so einer Instagram-Welt, ne, in der alle genau dieses Spiel von ich bin besser als du und ich kann das und ich bin schön und so weiter und sich irgendwie immer so vermarkten müssen, ja, und alles zu so einer Warenförmigkeit verkommt, einfach mal zu sagen, nö, es gibt Leute, die können das alles besser als ich. Also die können auch dieses Lied besser als ich spielen, aber darum geht es gar nicht. Weil meine Freundin, die mag mich so, wie ich bin. Und das gefällt mir ganz gut. Und das finde ich auch eine bessere Message als ich bin besser als du. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich besser bin als alle anderen.
Okay, hast du manchmal so eine innere Zerrissenheit, wenn du sagst, eigentlich sollte man einfach dem einen aufs Maul hauen, aber eigentlich weißt du ja, dass Gewalt keine Lösung ist, wie in dem Song Ich verprügelte Sextouristen in Bangkok.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ja beruht auch auf einer wahren Begebenheit, wo ich einmal in Bangkok war und du hast auf einmal so alle möglichen Themen, die mich sehr stark berühren, miteinander verknüpft, so an einem Ort, sehr, sehr anschaulich. So, da geht es halt um Ausbeutungsmechanismen, globale Ausbeutungsmechanismen, um so Fragen wie, warum verdienst du in Deutschland in der Stunde 10 Euro als Aushilfskraft und in Bangkok musst du dafür 10 Euro zwei Tage arbeiten als Aushilfskraft. So, da geht es halt so um so Ausbeutungsmechanismen einerseits, auf der anderen Seite halt auch um sexuelle Ausbeutung und patriarchale Strukturen, die sich so da in ihrer Form fast nicht mehr übertreffen lassen. So. Mit so einer ganzen Industrie, wo dann irgendwie Leute eingeflogen werden, um irgendwo Leute sexuell auszubeuten, die wahrscheinlich das auch teilweise so verinnerlicht haben, dass es sich gar nicht mehr wie Ausbeutung anfühlt. Ja, aber wenn man sich so diese Gesamtkonstellation anguckt, dann ist es auch irgendwie schwierig, da von freien Entscheidungen zu reden. So. Und das hat, wenn, also ich war da und ich war sehr hilflos und ich wusste auch, wenn ich jetzt irgendwie, also ich werde sauer und da kommen so Gefühle in mir hoch, wo ich denke, boah, ist das scheiße, ey. Und ich weiß, das bringt überhaupt nichts, jetzt so einem Sextouristen eine reinzuzimmern, ja. Aber wenn der auch noch frech wird, dann muss ich auch sagen, ey, schlimmer wird's auch nicht dadurch. Also diese ganzen Ausbeutungsmechanismen werden nicht schlimmer, wenn ich in dem Moment, also ich glaube, das ist nicht mal der Tropfen auf einen heißen Stein, das macht's alles nicht schlimmer, wenn ich dann sage, ja, alles klar, wenn du Bock hast, dann let's go. Und ja, dann bin ich mit dem Tuk-Tuk abgehauen. Aber das ist tatsächlich voll spannend, weil eigentlich, wenn man über so Militanz diskutieren will, was ja gerade alle möglichen Leute mit mir machen wollen, eignet sich dieses Lied, Ich verprügelte Sextouristen in Bangkok, viel besser, als dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So. Weil da ich wenigstens noch, also da sage ich ja sogar dazu, dass es nichts bringt. Es ist einfach nur dieses, was Monchi meinte mit, ich muss mal eine Mülltonne in ein Schaufenster schmeißen. Du musst wissen, wie sich das anfühlt. Dann können wir da anders drüber reden. Das hat politisch überhaupt keinen Zweck. Aber es ist genauso scheiße, das nicht zu tun.
Jetzt kommt noch Penelope Cruz in diesem Song vor. Weißt du was über Penelope Cruz, was ich nicht weiß? Beziehungsweise warum kommt die in der Story vor?
Die Reisebegleitung, die ich hatte auf dieser Reise durch Bangkok, wurde da irgendwie mehrfach auf ihre angebliche Ähnlichkeit mit Penelope Cruz angesprochen. Das ist also einfach nur ein Insider-Witz. Wobei ich sagen muss, dass diese Ähnlichkeit auch nicht wirklich besteht. Also ich glaube, das ist so wie in so einer mehrheitlich weißen Gesellschaft oder mit Leuten mit weißer Hautfarbe so. Und in irgendeinem München, oder München ist kein gutes Beispiel, aber in so einem, wenn du in einer Umgebung, wo du nur mit Weißen konfrontiert bist, so, und dann einfach keinen Blick dafür entwickelst, dass Leute, Asiaten, auch ganz unterschiedlich aussehen, sondern du nur noch siehst Asiate und gar nicht mehr richtig hingucken kannst. Das ist so verinnerlichter Rassismus. Das gibt es umgekehrt natürlich auch. Also in einer Gesellschaft, wo eben ganz wenige Leute so mitteleuropäisch aussehen, das klingt jetzt auch voll doof, mitteleuropäisch aussehen, weißt du, du kannst ja auch schwarz sein und Mitteleuropäerin oder Mitteleuropäer, aber du weißt, was ich meine, ne?
Aber wenn man den klassischen Stereotyp
bedient. Und dann haben die sich die wohl angeguckt und dachten so, Penelope Cruz, ey, kann ja nur Penelope Cruz sein, das ist ja jetzt aus meiner Perspektive eher Quatsch. Also diese Ähnlichkeit besteht gar nicht.
Bei Rassismus, Antisemitismus, Querdenken, Nazi auf Märsche wird behandelt bei einem Song Das schreckliche Buch. Und da erzählst du ja auch so deine persönlichen Eindrücke, was gerade aktuell passiert. Und wirklich niemand würde das dir in der Story abkaufen oder glauben, wenn man das so veröffentlichen würde. Mhm. Kannst du es manchmal einfach nicht fassen, was gerade passiert? Oder wie gehst du damit um, außer das in Songs zu verarbeiten?
Also es ist... fällt mir manchmal schwer, wobei wir alle ja irgendwie uns da auch so reingewöhnen. Aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, wenn vor 5 Jahren einer gesagt hätte, du, es wird der Tag kommen, und zwar ganz bald, da werden so Esoteriker zusammen mit Nazis und irgendwelchen Hippies und irgendwelchen angeblichen Friedensaktivisten zusammen vorm Bundestag stehen und sagen, Donald Trump ist jetzt da, wir müssen ganz schnell auf diese Treppen rennen und einen Friedensvertrag unterzeichnen und Putin ist auch da und irgendeine Homöopathin ruft dazu auf und so. Das ist, also auf so eine doofe Idee wärst du vor 5 Jahren nicht gekommen. Ja? Nur das Ding ist, es ist halt wirklich passiert so. Ich glaube, was halt nicht hilft, ist, sich nur darüber lustig zu machen und das nur für so vollkommen unsinnig zu erklären, weil das Ganze auch irgendwie, je tiefer man sich damit auseinandersetzt, ein System hat. Ich glaube, dass diese Esoteriker und diese Nazis, die dann da zusammengewachsen sind, eigentlich schon immer zusammengehört haben. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass man dann mal sehen kann, wie nah solche Ideologien miteinander verwandt sind oder wie schnell so Esoteriker-Quatsch halt auch in und überhaupt alle, die Fakten ablehnen, auch irgendwie anfällig dafür sind, halt in solche Sümpfen unterzugehen. So. Und man kann das auch irgendwie versuchen, politisch zu analysieren und wird dann schon feststellen, dass es halt nicht nur ein zufälliger Wahnsinn ist, sondern dass der auch eine Struktur hat. So.
Machen dazu zu wenig Musiker aufmerksam oder Künstler darauf aufmerksam auf das Thema?
Weiß ich nicht. Also ich finde, dass Musik und Musiker also nicht die Aufgabe hat, irgendwo darauf aufmerksam zu machen oder auch nicht. Also ich finde das selber auch immer spannend, wenn man sich Musik dahingehend mal anguckt. Was wird da denn vermittelt? Wer macht die Musik überhaupt? An wen wendet die sich? Was wird thematisiert und auch was wird nicht thematisiert? Also wie schafft es zum Beispiel irgendwie ein deutschsprachiger Raum in einem Land, in dem an jeder Ecke ein bronzener Stein im Boden ist und wo du weißt, hier hat der krasseste Zivilisationsbruch stattgefunden, den es jemals gab. So wie kann man das immer so krass umschiffen? Also wieso ist das nicht... Wie schafft man das überhaupt, das nicht zu thematisieren? Das finde ich halt oft super spannend. Aber gleichzeitig finde ich nicht, dass irgendwie Kunst oder Musik oder man als Künstler oder Musiker so die Aufgabe hätte, jetzt alles Mögliche zu thematisieren. Oder so, sondern das ist die Aufgabe von Politologen so. Und ich bin da oft auch froh, wenn das Leute einfach nicht machen, weil ich will eine Gesellschaftsanalyse auch nicht von jemand haben, der zufällig Klavier spielen kann, sondern von jemand, der Soziologe ist, der halt irgendwie Hintergrundwissen hat, oder Grundlagenwissen zumindest hat, so, und sowas überhaupt einordnen kann, so, und jetzt den Musikern gesellschaftliche Analysen abzuverlangen, wäre auch echt viel. Also, was soll denn Crow bitte mir noch erklären?
So. Ja, aber trotzdem sind ja so Songs eben wie alles von der Kunstfreiheit oder das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt wichtig für die Gesellschaft, für Musik, für Kunst etc.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so Lieder in so Biografien eine ganz wichtige Rolle spielen können. Also das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es nicht nur bei diesem Song so ist, sondern bei Crow ja auch so ist. So mit seinem großen Hit Easy, wo er davon singt, dass die Frau schwanger wird, na, lässt er sie lieber sitzen und haut schnell ab. Das formt natürlich auch irgendwie junge Mädchen und junge Männer in ihren Ideen von Geschlechterrollen und wer bin ich in dieser Welt und was soll ich machen und was nicht. Also klar, das passiert. Und das passiert bei Musik, die ich mache, auch so. Das stimmt. Aber trotzdem ist es halt nicht mein Job. Also, weißt du, das ist so ein bisschen wie man irgendwie immer so den Rappern vorwirft, so ihr versaut unsere Kinder. Wo ich halt so denke, ja, also, das sind keine Pädagogen, das sind Rapper. Also, wenn deine Kinder gerne Vergewaltigungsfantasien Musik hören, dann haben nicht die Rapper was falsch gemacht, sondern dann ist da grundlegend was falsch gelaufen bei den Eltern oder in der Schule oder bei der pädagogischen Umgebung oder dass es halt keine Pädagogen in der und Pädagogin in der Umgebung gab. So. Da läuft dann was schief.
Wenn du gerade Pädagogen ansprichst, ich glaube, sehr viele Zuhörer wollten nach ihrer Schulzeit immer mit einem oder mehreren Lehrkräften vielleicht abrechnen. Du hast in Igloria Victoria mit der ganzen Schule abgerechnet. Warum hast du es?
Warum? Ja, also es gibt diese Schule, auf der ich mal wenige Monate war, da bin ich umgezogen von Hessen nach Nordrhein-Westfalen und in Hessen haben diese Schulakten mit so Kopfnoten geführt und haben das meinem Direktor von der neuen Schule in Nordrhein-Westfalen hinterhergeschickt. Und der hat mich am ersten Schultag schon ins Büro zitiert und mir da schon angekündigt, da hatte ich noch gar nichts, also wirklich keinen Scheiß gebaut. Hat er schon gesagt, hätte er das vorher gewusst, hätte er mich nicht auf die Schule genommen. Und darauf folgten irgendwie mehrere Monate sehr kritische Beobachtungen und dann bin ich rausgeflogen.
Also eine permanente Demotivierung eigentlich, oder?
Ja, also erstmal die Aufgabe des Schulbetriebs völlig falsch verstanden. Er hätte nicht mich dahin zitieren müssen, sondern meinen Klassenlehrer. Und hätte dem sagen müssen, guck mal, das ist das Kind, das hat scheinbar die und die Probleme und die Förderbedürfnisse. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir so klassendynamische Prozesse ein bisschen steuern, dass wir den gut integrieren und dass der nicht das Gefühl hat, der muss die ganze Zeit jetzt Scheiße bauen, sondern sich hier wohlfühlt und Bock hat, konstruktiv mitzumachen. So. Das wäre der Job gewesen. Aber was da passiert ist, ist, dass die Person halt gesagt hat, oder der Direktor gesagt hat, nee, wir haben auf sowas keinen Bock. Wir wollen hier eine Elite und der gehört nicht dazu und den schmeißen wir raus. So. Und das ist halt beispielhaft tatsächlich für viele Momente meiner Bildungsbiografie, weil das macht mit mir als junger Mann natürlich dann auch was. Also wenn dir immer gesagt wird, so, das kannst du nicht, du bist schlecht darin, du bist untragbar, wir schmeißen dich raus. Das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie im Anschluss noch versucht habe, mir viel Selbstwertgefühl über Schulnoten abzuholen, ja? Sondern ich habe mich dann ganz anders profiliert, vielleicht auch viel destruktiver, als mir das heute lieb ist, wie ich das gemacht hätte. Aber ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Moment in meinem Leben so. Und ich habe da viele Jahre gebraucht, mich so rauszuarbeiten, auch festzustellen, dass ich gar nicht so blöd bin, wie mir die Schulnoten immer schwarz auf weiß nachgesagt haben. Und dann lese ich aber irgendwann, weil mich ein Freund darauf aufmerksam macht, dass diese Schule auf Wikipedia unter bekannte oder berühmte Schüler dieser Schule meinen Namen aufführt. Und ich dachte so, dass jetzt schmückt sich diese Schule auch noch, damit dass ich da mal gewesen bin. Das ist wahrscheinlich nicht die Schulleitung gewesen, die gesagt hat. Vielleicht war das irgendein Schüler oder eine Schülerin und hat da meinen Namen eingetragen, aber trotz allem habe ich gedacht, so, ich will das nicht so unkommentiert lassen. Also ich würde die Bänder, also ich bin mir sicher und ich fordere dazu auf, alle, die hier zuhören, dass man diesen Wikipedia-Eintrag dieser Schule dann auch nochmal ergänzt um dieses Lied und um diese Debatte. Und ich hoffe, dass es der Schule gut tut. So, ne? Und dass der, wer auch immer da heute Schulleiter ist und der Schuldirektor ist, dass der das mitbekommt und das nächste Mal, wenn sowas passiert, eben nicht den Schüler, sondern den Klassenlehrer in sein Büro zitiert. Und wenn den Schüler, dann nur sehr wohlwollend.
Okay, vielleicht kannst du da was zu Veränderungen beitragen, auf jeden Fall. Ich sag immer zu meiner Freundin, wenn wir uns streiten, wo so viel Hass ist, muss auch Liebe sein. Das beruhigt sie überhaupt nicht. Im Topf und Deckel in dem Song behandelst du ja eigentlich genau das Thema Hass, Liebe oder sage mal zwei verschiedene Gegensätze, wie gut und böse und Himmel und Hölle. Kann sowas nur existieren? Kann Liebe nur so existieren, wenn es beide Seiten gibt?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das Lied hatte ich irgendwie, das war so ein Mutmachlied an mich selber. Das ist auch schon viel älter. Das ist so ein Beispiel für dafür, dass das nicht so wirklich ein Corona-Album ist, ist, dass dieses Lied schon von 2012 oder so ist. Das hatte ich, oder noch älter, das hatte ich damals für die Tortur-Tour geschrieben, weil ich unbedingt ein Lied auf Klavier spielen wollte auf dieser Rap-Tour. Und wahrscheinlich war das so autosuggestiv. Da habe ich wahrscheinlich sowas gedacht wie: Daniel, du bist zwar ein komischer Kauz, aber irgendwo da draußen in dieser Welt, da ist auch jemand, der oder die zu dir passt. Und ich glaube, darum ging es mir bei dem Lied viel eher. Es ist aber ein bisschen skurril natürlich, wie sich das gehört. Ist das dann eine Hooligan-Frau und ein Masochist, die halt zusammenfinden?
Ja. Mit Ode an den Mord konnte ich am wenigsten vorstellen. Da beschäftigst du dich mit den verschiedenen Möglichkeiten, Morde zu begehen, von harmlosen Sachen bis ein bisschen gewalttätiger. Warum? Hast du selber Mordgedanken? Oder?
Ist es wieder, Warum? Keine Ahnung. Ich fand das total spannend oder ich fand das irgendwie lustig, sich Mord, also dem Thema Mord halt mal auf einer ästhetischen Art und Weise zu nähern. Also nicht zu sagen, was wir eh alle wissen und worauf wir uns wahrscheinlich hoffentlich doch alle einigen, dass Mord scheiße ist und Mord verboten ist. Also da ist es uns allen klar. Da muss man auch nicht viel drüber reden. Mörder sind scheiße und Mord ist scheiße. Aber wenn man mal über Mord also aus ästhetischer Perspektive redet, dachte ich, dann wird es doch vielleicht ein spannendes Thema. Also welcher Mord ist denn der beste Mord? Welcher Mord ist kreativ und macht Spaß? Welchen Mord würdest du begehen? Und welchen Mord würdest du denn begehen, wenn du jetzt Mörder wärst?
Also Frauen, sagt man ja so, die vergiften eher und Männer, die erschießen oder nehmen immer technisches Werkzeug zum Morden. So ein bisschen dagegen. Ja. Ich wäre, glaube ich, auch eher der irgendwo runterschubser, beziehungsweise der Überfahrer.
du Schwein. Aber man sieht, das Thema ist auf jeden Fall, ist doch spannend. Ja,
definitiv. So. Auf jeden Fall. Eine gute Nachricht, der Song ist ja ähnlich wie der Song trotzdem, aber ich finde, da gibst du mehr Persönlichkeit preis. Und dein Bandkollege Koya hat ja auch schon angemerkt, dass sowas auf dem Album fehlen würde. Machst du das bewusst als Schutzmauer, weil du sagst, du bist als Künstler noch nicht so weit, von deiner inneren Seele praktisch so preiszugeben, oder hat es sich einfach so ergeben?
Ich weiß gar nicht, ob ich so darauf achte, wie viel gebe ich von mir preis oder so. Also ich glaube, so wirklich so Details, Namen von meinen Leuten oder meinen Wohnort oder so würde ich nicht teilen. Aber ich habe ja schon mein letztes Album im Rahmen einer Psychotherapie geschrieben, also das ist der Album davor, was eigentlich eine riesengroße Selbstreflexion war, ne? Und wahrscheinlich ich mir so ehrlich selber begegnet bin wie noch nie im Rahmen dieser Therapie und das dann auch auf diesem Album so verarbeitet habe. Und ich habe da, glaube ich, mir keine bewussten Gedanken zugemacht, wie viel will ich jetzt preisgeben oder wie viel will ich nicht preisgeben.
Ja, Tesafilm ist so ein Song, das sind so ein bisschen mehr Percussion-Instrumente, ein wahnsinnig geiles Cello-Streicher, das macht wahnsinnig auf, den verstehe ich überhaupt gar nicht. Was?
Ja, siehst du, warum? Ja. Ich verstehe ihn auch nicht, also das ist ein ganz intuitiv geschriebenes Lied. Was ich sagen kann zur Entstehungsgeschichte ist, dass ich zwei Tage in diesem Proberaum saß und geklimpert habe und die ganze Zeit irgendwie dachte, ich schreibe jetzt ein schlaues Lied und mir ist nichts Schlaues eingefallen. Das war alles scheiße. Und dann habe ich irgendwie, weil ich nicht so mit leeren Händen da wieder rausgehen wollte, habe ich einfach binnen 5 Minuten einfach, das sind 2 Akkorde Das ist eine ganz simple Melodie und das ist ein Text, wo ich nicht wirklich weiß, worum es geht. Das habe ich so in 5 Minuten dahin gescribbelt so, und habe nichts mehr dran geändert, weil es irgendwas hat. Aber ich kann dir auch nicht sagen, worum es geht und so. Das ist irgendwie... das hat aber ein ganz spannendes, also ein ganz tiefes Gefühl, das Lied so. Und deswegen wollte ich es unbedingt aufs Album tun.
Ich auch. Mir hat es ein bisschen verwirrt. Es geht voll mächtig und geil auf. Und es gibt so fast cineastische Momente, also filmmusikmäßig. Also es ist wirklich wahnsinnig warm. Und da habe ich gedacht, um was ging es jetzt in dem Lied? Das habe ich eben einfach nicht verstanden. Aber es irgendwie taugt es mir auch. Aber es ist okay.
Naja, man kann es nicht so richtig greifen. Genau. Ne? Du, ich muss langsam zum Ende kommen, weil ich meine halbe Stunde Mittagspause muss ich was essen.
Perfekt, ich sag vielen Dank, schönen Mittag. Ich war selber ein bisschen aufgeregt irgendwie vor dem Interview, aber es war eigentlich ganz okay.
War doch gut,
okay.
Mir hat es Spaß
sehr
gemacht.
Sehr gut, das freut mich. Und vielleicht sieht man sich mal wieder und schönen Mittag, geil. Dankeschön, ciao.
Dir auch, ciao. Hallo, mein Name ist Danger Dan und ihr hört Radio Free FM.